Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Beginnt nun die zweite Staffel der Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Diese Staffel ist überschrieben, ist Fußball spannender als das Leben? Es geht in die 1980er und 1990er Jahre des letzten Millenniums. Die 1980er Jahre, das Jahrzehnt der Wenden, so sind die Episoden überschrieben, die dieses Jahrzehnt dann abhandeln. Und das letzte Jahrzehnt des alten Millenniums steht dann unter dem Motto Umbruch, Aufbruch, Neuanfang, die 1990er Jahre. Mit der Episode 16 und den Folgen 1, 2, 3 beginnt dann die zweite Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Folge 1 hat den Titel Sport, Spiel, Spannung und Visionen, das Lebensgefühl mit und ohne Fußball. Es geht in dieser Folge noch einmal um meine persönliche Betrachtung des Profifußballs und der Bundesliga. Es geht um meine Vorstellungen, was ich eigentlich persönlich von dieser Bundesliga in Bezug auf die ökonomische Sicht gerade meiner Roten auf Erfolge und Wettbewerb erwartete. Diese wurden bis zu diesem Zeitpunkt bei Weitem nicht erfüllt. Es geht dann darum, wie sich Hannover 96 gerade eben nicht weiterentwickelte und wie sich dann auch die Stadt Hannover selbst von einer urban-kulturellen Metropole als Swinging Hanover aufgrund fehlender Visionen und Persönlichkeiten zu einer provinziellen Frauenhaus zurückentwickelte. Die Folge 2 heißt dann Die neue Welt. Es geht zunächst um einige Erlebnisse mit der Altstadt-Clique, wie unter anderem einer spontanen nächtlichen Bahnfahrt zum Fischmarkt nach Hamburg mit einer Einkehr in die damalige Kultspelunke Eierkahl. Und dann, wie ich mit Peter wieder zusammenkam und so 1981 mit meinem Sohn den ersten Trip in die USA unternahm. Und die Folge 3 kommt dann mit dem Titel Die Wende zum Native American. Es geht um die ersten Erlebnisse und Abenteuer in den USA mit unserem Trip nach New York City und einem Sonnenbrand, der mich eben zum Native American werden ließ. Es sind die Schilderungen vom Aufenthalt in New England, in Boston und in Braintree. 6 Wochen Urlaub in der neuen Welt. Also einfach mal reinhören und viel Spaß dann dabei.
Sport, Spiel, Spannung und Visionen. Das Lebensgefühl mit und ohne Fußball.
Als der Bundesliga-Fußball für mich begann, war er so etwas wie Rock'n'Roll. Es sollte nach meinem Verständnis etwas ganz Großartiges, Einzigartiges, Unvergleichliches entstehen. Er sollte laut und wild sein, er sollte Massen begeistern, er sollte eine ganz neue Kultur schaffen. Er sollte durch Kreativität und Innovation bestechen. Er sollte neue Elemente und Kompositionen entfalten, neue Typen erschaffen. Er sollte für Energie und Wettbewerb stehen. Er sollte für Erfolge auf breiter Ebene stehen. Dieses alles hatte ich mir von der Fußball-Bundesliga und dem Profifußball erhofft. Und dahinter sollte dann auch genau das stehen, um das es für mich eigentlich ging: Professionalität, professionelle Strukturen, professionelles Wirtschaften, professionelles Management. Wie naiv muss man sein, um solche Gedanken zu entwickeln? Fußball ist doch kein Geschäft, Fußball ist Sport und Leibesertüchtigung. Fußball wurde zu der Zeit von Männern gemacht, Männer, die den Job verstehen. Ehrenmänner, eben ja auch ehrenamtlich, also amtliche Ehrenmänner. Also, denen sollte man schon vertrauen, dass sie das richten. Selbstverständlich war jeder, der dazu dann eine eigene Meinung hatte und meinte, es könnte vielleicht auch anders besser und erfolgreicher gehen, ein Frevler. Alles, was aus der Tradition sich entwickelt hat, ist und bleibt unantastbar. Und Geld einnehmen und ausgeben, das konnten diese amtlichen Ehrenmänner. Und mehr war ja Profifußball zu der Zeit auch nicht. So entstand dann auch die Definition, dass man nur Fan ist, wenn man den Club liebt. Immer nach dem Motto alte Liebe, echte Liebe, ewige Liebe. Du darfst nur einen Verein treu sein, du darfst keinen anderen Verein haben neben mir. Und damit wird das deutsche Vereinswesen abgefeiert. Der echte Fan muss leiden können mit seinem Verein, er muss in Demut und Ehrfurcht erstarren. Er muss mit ihm durch die Hölle gehen. Aber wo ist das Vereinsleben und das den Verein erleben? Muss jeder Fan denn Vereinsmitglied sein? Es ist schon eine krude Angelegenheit, wie man sich als echter Fan fühlen darf. Ich habe das für mich nie so verinnerlicht. Okay, ich war sogar eine Zeit lang ordentliches Vereinsmitglied, aber das hatte noch mit Peters und meinen damaligen Ambitionen, dort Fußball spielen zu wollen, zu tun. Ansonsten habe ich dieses Profigeschäft aber damals schon als solches gesehen, was es eigentlich sein sollte, nämlich ein Unternehmen, das Unterhaltung und auch Erfolge liefert. Ich weiß, dass diese Vorstellung weit abseits dessen liegt, was wohl die meisten im Berufsfußball gesehen haben. Für mich war aber klar, dass der Weg zum Profitum dann aber auch in aller Konsequenz erfolgen sollte und nicht in der Zwitterstellung zwischen Vereins- und Unternehmensrecht. Eigentlich hatte dann im Profifußball letztlich der Verein selbst noch am wenigsten damit zu tun. Es ging ja auch nur um das Team. Der Verein lieferte im Prinzip dann nur noch den Namen und den rechtlichen Rahmen für den Spielbetrieb. Was letztlich dann auch Ende der 1990er zu den sogenannten Ausgliederungen der Fußballabteilungen bei sehr vielen Clubs führte. Aber die ersten zwei Jahrzehnte im Profifußball verliefen überwiegend mit amtlichen Ehrenmännern und natürlich ohne Frevler. Sportlich wohl für einige wenige besser als für die Masse und insbesondere für Hannover 96. Bei den Roten waren wohl mit die amtlichsten Ehrenmänner ehrenamtlich tätig. Eine Truppe, die für alles Mögliche stand, nur nicht für Erfolg. Die haben es tatsächlich hinbekommen, die besten infrastrukturellen Voraussetzungen derart in den Sand zu setzen, dass man permanent am Tropf hing, auch am Tropf der öffentlichen Hand. Hannover war zu der Zeit noch Swinging Hannover, eine bunte Metropole mit den Nanas und weiterer urbaner Kunst. Hannover war der Inbegriff der urbanen Live- und Straßen-Events. Und der Fußballclub bekam von solchen marketingtechnischen Opportunitäten überhaupt nichts mit. Aber genau wie an dem Fußballclub eine wirklich geniale Marketingstrategie vorbeiging, genauso setzte es dann die Landeshauptstadt selbst alles in den Sand, was einmal an genialen Visionen von genialen Köpfen entwickelt wurde. Hannover schaffte sich praktisch dann selbst ab. Man folgte insoweit dem Fußballclub in die Provinz. Aus dem Image wurde ein Damage. Wie sollte nun aus dieser Situation wieder etwas Blühendes entstehen? So ging dann der Profifußball in die nächste Runde, sprich in die letzten zwei Jahrzehnte des alten Millenniums. Es war für mich und meinem Club aber nicht besonders spannend und unterhaltsam. Positive Erlebnisse blieben aus. Der Fußball war für mich nun nicht gerade eine Energiequelle. Die 1980er Jahre waren dann auch noch von Gewalt in den Stadien, langweiligem Fußball und anhaltend schwachen Zuschauerzahlen gekennzeichnet. In den Spielzeiten von 1983-84 bis 1989-90 lag der durchschnittliche Zuschauerzuspruch jeweils unter 20.000 pro Spiel. Nach der WM 1990 zog der Zuschauerzuspruch im deutschen Profifußball dann wieder stetig an, wobei nicht nur der deutsche WM-Sieg eine Rolle spielte, sondern auch das Fernsehen. So wie die Rockmusik in den 1960er und 1970er Jahren zur dominanten Kultur wurde, so erging es in der letzten Dekade des Jahrhunderts dem Sport und insbesondere dem Fußball. Fußballstars wie David Beckham, Ronaldo oder Zinedine Zidane stiegen zu kulturellen und kommerziellen Ikonen auf. Abgehängt aber blieben die Kommerz nicht verstanden, um und einzusetzen. Während die einen zu Ikonen wurden, blieben die meisten unter dem Radar. Es war die Zeit, wo sich für mich dann auch immer wieder die Frage stellte, was ist nun spannender, das Erleben des Profifußballs oder das Erleben im Job, also das reale Leben? Und die Antwort war leicht zu finden, denn wo hatte ich mehr Erfolg? Erfolg liegt in der Psychologie vor, wenn die subjektiven Bedürfnisse, Erwartungen oder Wünsche eines Individuums mit den objektiven Situationen und Umständen in Einklang gebracht werden. Und Fußball war nun wahrlich nicht im Einklang mit meinen Erwartungen und Wünschen. Es war das Leben, das mir viel mehr Spaß und Erleben brachte. Es waren Erfolge, die im Beruf eintraten, es war aber auch der Spaß und das Erleben in der Freizeit, in einem Umfeld, das mehr Leichtigkeit und Abwechslung generierte. Und es war die Zeit, wo ich die neue Welt entdecken und erleben konnte. Während die ersten zwei Jahrzehnte mit dem Profifußball die Zeit der persönlichen Freiheit, der Unabhängigkeit und des Individualismus war, waren die nächsten Jahrzehnte im alten Millennium dann geprägt, vom Entdecken, vom spannenden Erleben, Lernen und Erlernen, von Entwickeln und Umsetzen, von Umbruch, Aufbruch, Neuanfang. Ich konnte es immer noch nicht verstehen, weshalb sich bei Hannover 96 der Fußball nicht weiterentwickelte. Und so habe ich wieder einmal meine Vision vom Profifußball nach dort geteilt, und diesmal sogar verbunden mit einer Jobbewerbung. Dass daraus nichts wurde, war angesichts der amtlichen Ehrenmänner dort an der Spitze des Clubs natürlich absehbar. Nach meinen unkonventionellen Jobs in den 1970ern, waren es in den 1980ern dann ultrakonventionelle, aber sehr gut monetär ausgestattete Jobs, auf durchweg schon eigenständiger Entscheidungsebene. Das ermöglichte mir auch bereits einen etwas elitären Lifestyle, aber auch bereits frühzeitig in Steine zu investieren für meine Altersvorsorge. Denn meine Lebensphilosophie war von Beginn meiner Berufsbiografie ausgerichtet auf meinen Ruhestand. Das war bereits von Anfang an mein fixes Ziel. Aber dazwischen lagen dann noch sehr weitreichende Entscheidungen, besonders in den 1990ern. Und diese waren immer mit ganz persönlichen Visionen verknüpft. Visionen, die in die Zukunft gerichtet waren. Auch wenn einzelne Visionen an Institutionen scheiterten, die stringent ihren Vorschriften und Regularien nachhingen, so ist es mir dennoch gelungen, meine Ideen und Vorstellungen dann selbstständig und kreativ umzusetzen. Etwas, was bis dahin dem deutschen Profifußball kaum, und Hannover 96 bei weitem nicht gelungen war.
Die 1980er Jahre, das Jahrzehnt der Wenden. Die neue Welt.
Was wird nun das neue Jahrzehnt bringen? Zunächst ging es weiter so wie bisher. Job, Freizeit, Altstadt, Fußball. In der zweiten Liga Nord spielten in der Saison 1980-81 22 Mannschaften, weil alle drei Absteiger aus der Bundesliga in diese Staffel gekommen sind. Noch einmal waren wir auch mit unseren Dauerkarten bei den Roten dabei. Und zum OSV ging es auch wieder. Da die Blauen abgestiegen waren, gab es jetzt auch nur noch das Derby gegen den OSV. Der spielte allerdings eine wesentlich schlechtere Saison. Die Spannung und Aufstiegseuphorie war raus. Bei den Roten spielte jetzt auch wieder Charlie Mrosko. Er hatte schon in der Saison 1972-73 für 96 gespielt und auch von 1974 bis 1979 bei den Blauen, mit einer Unterbrechung für ein paar Monate 1978, als er in den USA bei den Oakland Stumpers spielte. Der ehemalige Bayern-Spieler war eigentlich ein begnadeter Fußballer, allerdings etwas unstetig. Auch nach seiner aktiven Karriere blieb er der Region treu und war auch zweimal Trainer beim SV Arminia und danach dann als Rechtsanwalt tätig. Es ging diese Saison nicht nur um den Aufstieg in die erste Bundesliga, sondern auch um die Qualifikation für die eingleisige zweite Bundesliga, die ab der Saison 1981/82 eingeführt werden sollte. Das Jahr 1980 ging so ganz unspektakulär rum. Mit der Altstadtklicke hatten wir unsere Höhepunkte an Himmelfahrt, beim Jazz vor dem neuen Rathaus mit Mr. Acker Bilk, beim Schützenausmarsch an unserem Stammplatz in der Altstadt und beim Altstadtfest mit der Saragossa Band. Und dann irgendwann Anfang November unsere spontane Fahrt zum Fischmarkt nach Hamburg. Es war wie immer, einer dieser nicht enden wollenden Samstagabende bzw. Samstagnächte. So gegen 23.30 Uhr muss es gewesen sein, als jemand aus der Runde auf die Idee kam, man müsste mal wieder zum Fischmarkt nach Hamburg. Wir alle waren ja wie immer ungeduldig und spontan, so dass sich sofort die Frage stellte, wieso nicht sofort? Nun war es das Problem, dass keiner mehr wirklich Auto fahren konnte. Ich selbst war ja sowieso irgendwie bahnaffin, also rief ich von Karlchens Telefon bei der Auskunft der damaligen Deutschen Bundesbahn an, und tatsächlich es fuhr gegen 4 Uhr ein Nachtzug von München kommend nach Hamburg. Das passte. Es waren so circa 18 bis 20 Personen, die sich dieser Exkursion anschließen wollten. Da noch Zeit war, konnten wir auch noch etwas vorglühen. Karl Chen, unser alles geliebter Wirt, war natürlich sofort auch bei der Sache und packte auch genügend kleine Flachmänner ein, damit unterwegs keiner dehydrierte. Fürsorglich wie immer. Und so machte sich dann so nach 3 Uhr eine größere, etwas grölende Horde aus der Altstadt auf zum Hauptbahnhof Hannover. Ein Fahrkartenschalter hatte geöffnet und jeder bezahlte seine Fahrkarte über den Drehteller einmal hin und zurück Hamburg Hauptbahnhof. Der Zug war pünktlich, und ab ging es in die Hansestadt. Für die anderen Fahrgäste im Waggon, die wohl alle geschlafen hatten oder schlafen wollten, war nun leider die Nacht vorbei, denn von unserer Truppe wollte wohl niemand schlafen. Die Fahrt nach Hamburg dauerte damals wohl gut 2 Stunden, so dass wir kurz nach 6 Uhr am Hauptbahnhof in Hamburg ankamen. Dort gab es erstmal an irgendeinem Kiosk heißen Kaffee. Es war ja bereits November und schon empfindlich kalt. Dann alle People in die U-Bahn Richtung Landungsbrücken und von dort über die St. Pauli Hafenstraße zum Fischmarkt. Dort war schon richtig Betrieb, viele Frühaufsteher und Touristen. Ein richtiges Gedränge dort. Und da waren sie dann, alle Dieter, Bananenjub und wie die alle hießen damals. Es wurde alles lautstark feilgeboten, Pflanzen, Obst, Wurstwaren, Käse, lebende Gänse und Hühner. Und zu einer solchen Fischmarktsause gehörte natürlich auch eine Einkehr bei Eier Karl. Und zwar dem Ureier Karl. Das war seinerzeit eine Fischmarktinstitution. Eine Kneipe, in einem alten Speichergebäude. Vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade reinlich und hygienisch. Eigentlich ein dunkles Loch. Gefühlt wohl nur mit 1 oder 2 Glühbirnen unter der Decke. War vielleicht auch besser so, damit man vieles, vielleicht auch die Typen dort, nicht so richtig erkennen konnte. Beim Eintreten blieb man erst einmal fast mit den Schuhsohlen am Boden kleben. Der Tresen war auf der ganzen Länge gekachelt. Bier gab es nur aus Flaschen, Astra-Bomben, Gläser wohl aus Sicherheits- und Hygienegründen gar nicht. Ich stand so am Tresen und hatte, wie wohl der Rest unserer Truppe, die Mädels waren aber aus ästhetischen Gründen nicht mit reingekommen, eine Flasche Astra in der Hand, als ich es nebenan plätschern hörte, war wohl die dort angesagteste Art der Entleerung, jedenfalls wusste ich dann, weshalb der Tresen gefliest war. Ich war ja das erste Mal dort, aber mein Freund Karl Chen kannte das natürlich, da er mit seinen Gästen früher schon öfters hier war. Aber er wollte uns diese Attraktion des damaligen Hamburger Fischmarktes, der auch noch viel authentischer war als heute, unbedingt nicht vorenthalten. Und das war gut so. Auf dem Fischmarkt roch es noch nach echtem Fisch und es war noch nicht alles so aufgeräumt und geordnet. Aber es gab natürlich auch die leckeren Fischbrötchen, Aal, Matthias, Bismarck, Krabben, alles frisch und lecker. Allein dafür hatte sich die Fahrt dorthin schon gelohnt. Und zum Abschluss einer solchen Hamburg-Sause gehörte natürlich dann auch noch eine große Hafenrundfahrt. Die gab es zu der Zeit auch noch fast in der ursprünglichen Form. Auch wenn der Hafen sich bereits veränderte, so gab es noch die verschiedenen Hafenbecken und Lager- und Speicherhäuser, für die verschiedenen Güter. Es gab noch den Bananenhafen, es gab noch den Papierhafen, es gab noch die Kaffeespeicher, es gab noch die Teespeicher, es gab noch den Massenguthafen, es gab noch die Teppich- und Tuchspeicher, es gab noch die Gewürzspeicher, es gab noch den Erzhafen, es gab noch den Stückguthafen. Es gab noch den Schwerguthafen mit seinen Kränen. Begleitet wurde diese Hafenrundfahrt durch eine einmalige Unterhaltungsshow über das Mikrofon des Schiffes mit dem Ansager und unserem Karl Chen, die sich eine kaum zu überbietende Entertainment-Einlage für alle Beteiligten auf dem Schiff lieferten. Die Lachmuskeln wurden bis zum Schmerzpunkt strapaziert. Ein Duell zwischen einem Hamburger Original und einem hannöverschen Original. Mehr Entertainment auf einer Hafenrundfahrt geht wirklich nicht. Aber immer, wenn es am schönsten ist, heißt es Abschied nehmen. So begaben wir uns also wieder Richtung Hauptbahnhof. Ab in den nächsten D-Zug Richtung Hannover und so am Nachmittag waren wir wieder in unserem Wohnzimmer, der London-Schenke. Dort noch ein, zwei Absacker und dann für mich in eine Taxe und ab ins Apartment. Ich glaube auch allein. Dusche und ab ins Bett. Am nächsten Morgen ging es wieder nach Wunstorf ins Büro. Eine Erstwende im sonst doch eher gleichbleibenden Ablauf kam dann 1981, und zwar war es wieder ein engerer Kontakt zu Peter. Wenn er jetzt jährlich zu Besuch in Deutschland war, verabredeten wir uns regelmäßig. Endlich mal wieder mit dem besten Freund sich austauschen können. Schließlich hatten wir einen Großteil unserer späten Kindheit bzw. unserer Jugend zusammen verbracht bis zum gemeinsamen Beruf, zur gemeinsamen Lehrfirma und gemeinsam bei der Marine. Peter war dann mit seinem Sohn Michael im Frühjahr 1981 in Deutschland und er kam mich auch in meinem Apartment besuchen. Und bei einem Treffen bei Carl Chen haben wir dann verabredet, dass ich ihn mit meinem Sohn in den Sommerferien in den USA besuchen komme. Er arbeitete inzwischen bei Kühne und Nagel in Boston und hatte ein Haus in Braintree, Massachusetts, südlich von Boston. Gesagt, getan. Da zu unserer Firma ja auch Reisebüros gehörten und eines davon auch in Hannover war, konnte ich natürlich darüber dann auch vergünstigt meine Reise mit meinem Sohn in die USA buchen. Und zwar, wenn schon denn schon, gleich 6 Wochen. Ich konnte durch Resturlaub und Absprache mit dem Arbeitgeber das so organisieren. Also gebucht, Lufthansa Hannover, HAJ, Frankfurt, FRA, Boston, BOS. Mein Sohn, der inzwischen in die erste Klasse ging, war natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Und los ging es Anfang Juli nach Ferienbeginn. Frühmorgens ab Hannover-Langenhagen Abflug nach Frankfurt. Alles für mich natürlich auch sehr aufregend. Das war selbst zu der Zeit noch nicht etwas, was man dort schon routinemäßig machte. Eine Fernreise war immer noch ein großes Abenteuer. Das Ganze dann auch noch mit wenigen Englischkenntnissen bzw. nie richtig angewendeten Kenntnissen. Aber egal, wir waren jetzt unterwegs. In Frankfurt dann ging es erst richtig los mit dem Einchecken. International Terminal, Gate nach Boston suchen. Der ganze Trubel und die Atmosphäre waren überwältigend. Man wurde förmlich aufgesaugt. Ich hatte das alles auch sehr schnell verinnerlicht, musste natürlich immer auf Mirko aufpassen, dass ich den dort nicht verliere. Aber lief alles super. Wir waren ein super Team, lag wohl auch daran, dass wir an unseren Wochenenden im Apartment doch so das eine oder andere zusammen veranstaltet hatten. Dann endlich im Flieger nach Boston Logan International. Eine Boeing 747 Jumbo Jet hatte ich zwar mal auf der Luftfahrtschau in Hannover, als die dort noch stattfand, gesehen, konnte mir aber damals nicht vorstellen, dass ich da einmal drinnen sitzen werde. Und ab ging es. War zwar Economy, aber man hatte noch etwas mehr Beinfreiheit. Mirko hatte natürlich den Fensterplatz. 8 Stunden lagen nun vor uns. Aber es war alles so spannend, dass man das gar nicht so registrierte. Dazu kam, dass die Flugbegleiterinnen, die hießen da sogar noch Stewardessen, sich besonders um die Kinder an Bord kümmerten. Und so bekam ich dann auch noch eine extra Behandlung dazu. Essen, Drinks, Zeitungen, Zeitschriften, alles vorhanden, so dass die Zeit praktisch wie im Fluge vorbeiging. Der Flug ging über den Nordatlantik, dann auf der anderen Seite über Neufundland, wo tatsächlich im Juli noch vereinzelt Schnee zu sehen war. Über Goose Bay die Ostküste Kanadas und der USA entlang bis nach Logan International. Dass der Anflug zur Landung sogar über Braintree verlief, habe ich dann erst später registrieren können. Landung in der neuen Welt, und nun ging die Prozedur natürlich erst einmal los. Aus dem Flieger in den Ankunftsbereich. Dort standen dann die Warteschlangen in den Reihen vor den Immigration-Schaltern. Ich immer Mirko an der Hand, unser Handgepäck am Mann und gewartet, bis wir an irgendeinen Schalter an die Reihe kamen. Alles natürlich auf Englisch dort. Alle Kommandos, alle Aufrufe. Da musste ich mich schon hoch konzentrieren, damit ich das auch alles mitbekam. Irgendwann waren wir dann an der Reihe vor dem uniformierten Immigration Officer bzw. der Dame anzutreten. Passkontrolle, dann die Fragen.
What is the reason for your visit to the USA? How long will you stay in the USA? Do you have return ticket?
Naja, irgendwie habe ich das alles über die Runden bekommen, also weiter zur Gepäckausgabe. Dort Koffer in Empfang genommen und nun noch zum Zoll. Und natürlich, alle anderen kamen so durch, nur ich dürfte meinen Koffer öffnen. Alles durchsucht, nichts Verdächtiges gefunden und erledigt. Endlich angekommen in den USA, noch raus aus dem offiziellen Bereich und draußen wartete dann auch Peter auf uns, der uns abholte. Als wir aus dem Terminal dann heraustraten, war es bullig heiß. Boston liegt ja weiter südlich als Hannover auf einem Breitengrad von Lissabon. Zunächst waren wir erst einmal erschlagen, als wir vor dem Terminal auf die Skyline von Boston schauten. Als nächstes wurden wir erschlagen von der Hektik dort. Es war, glaube ich, so zwischen 16 und 17 Uhr, also Rush-Hour. Auf dem Flughafen herrschte ein Treiben und vor allem eine Selbstverständlichkeit, wie sich die Leute dort bewegten, wie ich es so nirgends bisher erlebt hatte. Aber natürlich, wir waren jetzt in den USA. Das war das Land, das ich mit Peter als Kind immer in den Western sonntags nachmittags in der Flohkiste, unserem kleinen Kino in Bodfeld, bewundert habe und von dem wir angenommen hatten, dass wir da niemals hinkommen würden. Und dann ging es weiter zum Auto, dann durch den alten Sumner-Tunnel in East Boston unter den Boston Harbor hindurch und von dort auf die damals noch vorhandene Hochstraße, auf den Expressway, an der Skyline von Boston vorbei, Quincy Market, im Hintergrund Hancock und Prudential Tower. Alles so überwältigend, dass es einen mächtig beeindruckt hat. Es war wirklich eine komplett andere Welt. Auf dem Expressway herrschte Feierabendverkehr. Alle wollten zurück in die Vorstädte. Der Verkehr lief zäh, aber er lief auf den Vierrichtungsfahrspuren trotzdem sehr diszipliniert. Es wurde zwar rechts überholt und immer wieder eingeschert, aber es funktionierte irgendwie alles. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 65 Miles per Hour. Und so schlich eine Blechkolonne über die Interstate 93 South, die wir dann am Exit 7 verließen und in Braintree dann über die Granite Street und Five Corners zur Anderson Road zu kommen, wo Peter und Betty wohnten.
Die Wende zum Native American.
Nun waren wir angekommen in den USA. Und zwar nicht als Touristen, sondern bei Freunden. Dass ich dann noch über die Jahre weitere über 30 Mal in den verschiedensten Konstellationen hierher kommen werde und über 40 Staaten besuchen werde, konnte ich zu der Zeit allerdings noch nicht erahnen. Jetzt mussten erst einmal sehr viele neue Eindrücke verarbeitet werden. Betty hieß uns auch ganz herzlich willkommen. Und dann waren da auch noch ihre beiden Kinder, Michael, der ein halbes Jahr jünger war als Mirko, und Andrea, die wohl damals 2 Jahre alt war. Sie war Wonder Woman. Peters Haus lag in einer sehr ruhigen Sackgasse und natürlich auch mit einem großen Grundstück. Alles Rasenfläche. So 10 bis 12 Grundstücke dort. Alles offen und nicht eingezäunt. Sehr idyllisch hier draußen. Zunächst stellte ich dann erst einmal fest, dass ich wohl die etwas falsche Kleidung mit hatte. Es war sehr heiß hier im Juli und ich war mitteleuropäisch eingekleidet. Also in das Shopping Center dort gleich in der Nähe und T-Shirts und kurze Hosen gekauft. Und natürlich auch gleich einen Stetson und eine Baseballcap von den Red Sox. Nun war ich schon fast ein Ami. Nach 2, 3 Tagen waren wir dann auch akklimatisiert. Ich schlief mit Mirko in Michaels Zimmer und er dann mit im Zimmer seiner Schwester. Peter musste ja in der Woche arbeiten, mit Urlaub war es dort drüben ja nicht so üppig. Aber das erste Wochenende war dann gleich Feiertag, 4th of July, Independence Day. Der Unabhängigkeitstag, einer der höchsten Feiertage in den USA, der fiel in dem Jahr auf einen Samstag, deshalb gab es dann den Freitag oder Montag arbeitsfrei, was wiederum eine bessere Lösung dort ist als bei uns. Wir sind dann auch mit der Red Line der Massachusetts Bay Transportation Authority, MBTA, oder kurz T von Braintree nach Boston bis Park Street zur Independence Day Parade gefahren. Dort direkt am Boston Common, dem großen und dem ältesten Stadtpark der USA, unweit des State House und Beacon Hill, haben wir uns dann das bunte Treiben der Parade angeschaut. Marching Bands, Cheerleader, Drumcorps, alle sehr bunt uniformiert. Nun waren wir ja an einem historischen Ort, dort in Boston, als Symbol der Unabhängigkeit der USA. Wir werden dann im Laufe unseres Aufenthaltes noch viele dieser historischen Landmarks kennenlernen. Die nächsten Tage verliefen dann so, dass ich viel dort in der Sonne lag oder den Rasen mähte, damit Peter das nicht am Wochenende machen musste. Betty war ja zu Hause und die Kinder hatten Ferien. Um nun auch zu beginnen, die USA zu erkunden, hatte ich mich dann entschlossen, mit Mirko einen Ausflug für ein paar Tage nach New York City zu machen. Ich bin mit Peter dort in ein Reisebüro in der South Shore Mall. Flug ab Boston nach New York, LaGuardia und Hotel, Sheraton City Square, Stevens Avenue, Manhattan, gebucht. Als Rolling Stones Fan erinnerte ich mich auch daran, dass die in ihrem Song Shattered auch von der Stevens Avenue gesungen haben.
Schmatter, 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 I can't give it away on 7th Avenue, this town's been wearing tatters.
Und ab ging es dann ein paar Tage später. Wieder ein neues Abenteuer für uns. Mit Peter, der ja in East Boston arbeitete, morgens mitgefahren und er hat uns am Airport abgesetzt. In den Flieger nach New York City, Flugzeit knappe Stunde. Landeanflug in LaGuardia, dann kurz vor dem Aufsetzen heulten die Motoren auf und das Ding startete durch. An unserem Fenster sahen wir dann ziemlich nah eine andere Maschine aufsteigen. Unser Flieger machte eine Schleife und dann erneuter Landeanflug. Der Pilot machte nur eine kurze Durchsage, so etwa, hoppla, da kam uns ein Kollege entgegen, besser dem aus dem Weg zu gehen. Der zweite Versuch klappte dann und alle Passagiere klatschten dann kräftig. Naja, da im Luftraum über New York City geht es schon richtig ab, wie auch sonst in den USA. Sowas scheint dort aber normal zu sein, allerdings, gewöhnen möchte ich mich nicht daran, war schon irgendwie crazy. Ansonsten ging alles unkompliziert, war ja ein Inlandsflug, also keine großen Prozeduren. Ich war ja eingewiesen, dass ich am Flughafen dann nach dem Limo-Service schauen sollte, der uns nach Manhattan zum Hotel bringt. Ist billiger als Taxi. Tatsächlich alles gefunden und für ein paar Dollar waren wir am Hotel und dort noch obligatorisch Tipp für den Driver. Inzwischen kannte ich mich mit den Gepflogenheiten auch schon aus. Einchecken im Hotel, ein riesengroßer Kasten, alles vom Feinsten. Alles mehrsprachig, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, aber kein Deutsch. Also wieder volle Konzentration, zumal es noch Komplikationen mit dem Zimmerschlüssel gab. Erst aufs Zimmer mit dem Boy, dann sollte ich nochmal runter zum Concierge, um mir dann dort den Schlüssel abzuholen. Als ich bei dem war, wusste der natürlich zunächst gar nicht, um was es ging. Ich dem immer wieder radebrechend und mit Händen und Füßen erklärt, I need a key for room number X. Irgendwann klappte es dann, ich bekam tatsächlich den Zimmerschlüssel. Als ich wieder aufs Zimmer kam, wo Mirko wartete, hatte dieser inzwischen den TV-Apparat angeschaltet und gleich den Adult-Kanal erwischt. Also Fernseher ganz schnell wieder aus und nun stand im Abenteuer New York City nichts mehr im Weg. Das Hotel lag sehr zentral in unmittelbarer Nähe zum Times Square. Alles war fußläufig zu erreichen. Alles optimal. Irgendwie kam man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die großen Werbetafeln und Neonreklamen dort am Times Square, die Menschenmassen, die Hektik, der Autoverkehr, die Yellow Cabs, die Police Cars, es war so eine Vielfalt, so ein hektisches Treiben, so ein Menschengewirr, so ein Leben auf den Straßen, dass es einen schon fast den Atem nahm. Das konnte man so schnell gar nicht verarbeiten, also zwischendurch immer wieder sammeln. Nun war das mit dem Essen bei Mirko so eine Sache, das was er nicht kannte, aß er sowieso nicht, und was er kannte auch nicht alles und schon gar nicht überall. Aber am Times Square, am Broadway gab es damals zwei große Wienerwald-Restaurants. Das kannte er und da konnten wir dann auch rein. Zudem war die Bedienung dort auch eine Deutsche, die in New York City lebte, so dass es mit der Verständigung auch gut klappte. Damit war die Ernährungsfrage für die Zeit des Aufenthaltes schon einmal geklärt. Nachdem wir dann noch einige Strecken zu Fuß abgelaufen hatten, wurde es langsam dunkel und wir gingen zurück in unser Hotelzimmer im 24. oder 25. Stockwerk. Wir hatten von dort einen wunderbaren Blick auf Stevens Avenue, Times Square und Broadway. Nun war die ganze Szene dann auch von der bunten Reklame erhellt. Es blinkte und funkelte an allen Ecken. Und unten auf der Straße war immer noch ein unaufhaltsamer Verkehrsstrom. Jedes zweite Auto war dabei ein Yellow Cab. Immer wieder hupen und alle paar Minuten die Sirenen von Police Cars oder Ambulanz. Das ging ohne Unterbrechung, die ganze Nacht hindurch. Für den nächsten Tag hatten wir dann auch einen Plan. Ich hatte mich ja bereits im Vorweg durch Reiseführer gut vorbereitet. So ging es dann bis zur 42nd Street West und dort Richtung Hudson, zur Pier von Circle Line Cruise. 3,5 Stunden mit dem Schiff einmal um Manhattan herum. Tickets gekauft und rauf auf das Freideck. Plätze an der Reling und ab ging es. Nun war es ja ein ganz heißer Tag, wolkenloser Himmel und die Sonne knallte aufs Deck, so dass ich auch mein T-Shirt auszog. Die Fahrt führte dann an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Südzipfel Manhattans, mit den Twin Towers des World Trade Centers und mit Battery Park auf der Landseite und auf der Wasserseite die Einwanderungsinsel Ellis Island und natürlich Liberty Island mit der Freiheitsstatue, den unübersehbaren Wahrzeichen New Yorks. Dann kamen die Brücken am East River, Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, Williamsburg Bridge, Queensboro Bridge, vorbei am UN-Gebäude auf der Manhattan-Seite und immer im Blick das Empire State Building, das alle anderen Gebäude überragte. Weiter ging es vorbei an der Bronx und dann an Steuerbord das altehrwürdige Yankee Stadion. Und von dort zurück auf den Hudson, wo man ebenfalls an Steuerbord die George Washington Bridge sehen konnte. Nun war es gut, dass es an Bord auch Getränke zu kaufen gab, denn es war wirklich eine enorme Hitze an diesem Tag und dann noch dazu hier auf dem Wasser. So nach 3,5 Stunden endete dann die Fahrt wieder an der Pier 42nd Street West. Eine wirklich beeindruckende Sache, so New York City vom Wasser aus kennenzulernen. Jetzt wieder zu Fuß zurück Richtung Times Square. Dinner im Wienerwald. Und abends dann wieder dieser grandiose Blick aus unserem Zimmerfenster auf das Lichtermeer. Am nächsten Morgen merkte ich dann erst, was passiert war. Ich hatte einen mächtigen Sonnenbrand auf dem Rücken. Klar, ohne T-Shirt da auf dem Schiff der prallen Sonne ausgesetzt. Jetzt musste Mirko mir erst einmal kräftig den Rücken eincremen. Und, wir waren ja im Land der American Native und so sah ich auch aus, also ein Indianer kennt keinen Schmerz und auf zu unseren nächsten Programmpunkten. Jetzt waren die beiden höchsten Punkte der Stadt unser Ziel, zunächst mit der U-Bahn bis in den Süden Lower Manhattans, dort dann gleich in die Reihe der zahlreichen Touristen an der Kasse zum World Trade Center 2, zur Aussichtsplattform angestellt. Dauerte circa eine halbe Stunde, dann mit dem Expressfahrstuhl in ein paar Minuten bis circa Stockwerk 100. Von dort war es ein atemberaubender Anblick auf die Freiheitsstatue im Süden, die Verrazano-Narrows Bridge und im Norden über die Hochhausschluchten Manhattans zum Empire State Building, Chrysler Building, Pan Am Building. Alles abfotografiert, wieder runter und einen schönen Fußweg durch Lower Manhattan, Soho, Greenwich Village bis zur 34. Street und dort zum Empire State Building. Dort die gleiche Zeremonie. Auf dem Empire State Building gibt es auch eine Freiluftplattform, sehr angenehm bei der Hitze dort oben. Von dort dann im Süden die beiden Türme des World Trade Center, wo wir vorhin noch oben waren, im Norden ein grandioser Blick auf den Central Park, unser Ziel dann für den nächsten Tag. Nun wieder runter in das emsige Treiben Manhattans. Unser Tag endete dann wieder beim Dinner im Wienerwald. Zwischendurch habe ich dann festgestellt, dass der Film für die Bilder vom Empire State Building nicht richtig eingelegt war. Also Planänderung für den nächsten Tag. Zunächst noch einmal dort drauf, alle Fotos nachholen und dann erst in den Central Park. Alles wieder zu Fuß und so ging die Zeit auch immer rum. Im Central Park konnte man dann auch mal chillen. Dort war es nicht so hektisch und alles etwas ruhiger. Naja, wie man es nimmt. Es wurden sehr viele Aktivitäten dort ausgeübt. Vom Joggen, und das massenweise, über Rollschuhlaufen bis zum Radfahren, immer wieder musste man auf den Wegen ausweichen. So ging dann unser New York-Ausflug langsam seinem Ende entgegen. Am nächsten Tag, nachmittags, wieder mit der Limo nach LaGuardia, dort in den Flieger nach Boston und Peter hatte dann Feierabend und holte uns dort dann wieder ab, und ab nach Braintree. Aber damit war unser Urlaub ja noch nicht rum. Es gab noch jede Menge Aktivitäten, die wir zusammen mit Betty und Peter und den Kindern dann noch dort unternahmen. So ging es an einem Wochenende mal nach New Hampshire in die Nähe von Neshur in ein deutsches Restaurant, dann ein Wochenende nach Cranston, Rhode Island, wo Bettys Mutter wohnte. An einem anderen Wochenende habe ich mit Peter einen kleinen Abstellschuppen aus dem Baumarkt im Garten dort zusammengebaut. Ein Unterfangen, das uns als ausgezeichnete Handwerker auswies. Aber irgendwie hat das Ding dann wohl knapp ein Jahr gestanden, bis es irgendwann, durch eine Sturmböe, beim Nachbarn auf dem Grundstück lag, wie Peter später einmal erzählte. In der Woche sind wir meistens mit Betty und den Kindern an einen See dort in Braintree, wo man baden konnte und der nur für die dortige Community zugänglich war. Und jeden Samstag sind wir mit Peter mit der Red Line nach Cambridge zum Harvard Square gefahren, dort gab es damals auch noch ein deutsches Restaurant. Aber noch wichtiger war für Peter, dass es am dortigen News stand, Out of Town News, deutsche Zeitungen und vor allem deutsche Sportzeitungen gab. Und außerdem war dort ein exzellenter Tabakwarenladen, ich glaube der hieß Ehrlich oder so. Ich habe damals auch ab und zu Pfeife geraucht, hatte auch eine stattliche Sammlung, und habe mir dort auch eine Tabakmischung zusammenstellen lassen. Die hatte ich Jahrzehnte noch, und immer noch feucht. Besonders hat mir dort die Atmosphäre auf dem Universitätscampus gefallen, international und vielfältig. Alles so locker und trotzdem werden die meisten dort ganz beachtliche Karrieren hinlegen. Wer weiß, wer mir damals da alles begegnet ist von den Nerds, die heute die Welt aufmischen. Harvard Square am Samstagvormittag ist etwas Einmaliges. Diesen Platz habe ich nie, wenn ich später immer wieder drüben bei Peter war, ausgelassen. Mit Mirko war ich zwischendurch dann auch ein paar Mal in Boston. Immer mit Redline, deren Endpunkt ja in Braintree war. Also eine optimale Anbindung. In circa 45 Minuten war man in Downtown Boston. Nun ist Boston ja die Wiege der amerikanischen Unabhängigkeit. So gab es zu der Zeit auch noch die nachgestellte Szene der Boston Tea Party von 1773 im Old Boston Harbor. Und die historischen Gebäude, wie das Old State House. Auf dem Freedom Trail kann man 16 historische Stätten der Stadt ablaufen. Boston ist auch von der Architektur her etwas an das Angelsächsische angelehnt. Insbesondere die Stadthäuser am Beacon Hill und Commonwealth Avenue gehören mit zu den teuersten Wohnlagen in den USA. Eine weitere Attraktion in Boston ist Quincy Market, ein Marktkomplex und ein historisches Gebäude. Im Inneren befinden sich vor allem die verschiedensten Essenstände mit Gerichten aus fast allen Regionen. Irgendwann geht auch einmal der schönste und längste Urlaub zu Ende und so hieß es dann irgendwann wieder Abschied nehmen, aber es war ja kein Abschied für immer. Im Gegenteil, von da an dann gab es wieder regelmäßige Treffen hier in Deutschland und drüben in den USA. Auf dem Rückflug waren die Stewardessen wieder sehr rührig im Umgang mit Mirko und er dürfte, was damals sogar noch möglich war, auch in das Cockpit zu den Piloten des Jumbos. Auch noch ein krönendes Erlebnis zum Abschluss einer wunderbaren Reise. Aber ganz schnell hatte uns der Alltag dann wieder. Ich dürfte wieder ins Büro und Mirko dann bald auch wieder in die Schule. In der Altstadt hatte ich dann viel zu berichten, insbesondere meine Accessoires, wie die Baseballcaps von den Patriots, Red Sox, Celtics und Bruins, sowie Cowboyhemden etc. erregten schon etwas Aufmerksamkeit. Dass es in diesem Abschnitt nicht um Fußball ging, liegt natürlich daran, dass die Bundesliga Sommerpause hatte, aber auch daran, dass die Erlebnisse und Ereignisse unserer Amerikareise das Interesse am Profifußball hier zunächst natürlich überlagerten.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.